Gracias. Kann ich das Teil hier nach oben stellen? Ich habe heute meine Gigabibel mit. Yeah! Goldschnitt. Schlachter, Leder. Habe ich geschenkt gekriegt von einem Volksbibelgegner. Kein Spruch, echt. Total cool. Ich sage jetzt nicht den Namen, weil nachher hört er auch die Predigt. Aber auf jeden Fall echt total cool. Ja, ich muss sie mir eben höher stellen. Ist das nur für Zwerge oder wie? Ja, ich war letzte Woche leider auch nicht da. Kurzes Zeugnis am Anfang, echt eine ganz coole Geschichte. Ich habe ja für die Volksbibel, haben wir glaube ich auch schon mal gebetet, dass irgendwie Jesus macht, dass die Volksbibel in die Schulen reinkommt. Weil bei mir war das so, als ich irgendwie völlig durch war und im Grunde nach Gott gefragt habe, da haben wir im Religionsunterricht gerade irgendwie Buddhismus durchgenommen und anschließend haben wir irgendwelche alte Filme geguckt, um die auf religiöse Inhalte zu prüfen. Und keiner hat davon Jesus erzählt oder dass man irgendwie mal mit zu Jesus beten kann oder so. Und jetzt habe ich vor ein paar Wochen eine Anfrage bekommen auf einer Religionslehrerkonferenz von Rheinland-Pfalz, die Volksbibel vorzustellen. Ja, also ich, Martin, ein Lehrer der Lehrer. Ich habe gedacht, sowas kann sich nur Gott ausdenken. Total verrückt. Und dann habe ich mich richtig vorbereitet in PowerPoint-Präsentation und musste da echt zweimal 2 Stunden Vortrag halten. Und es ist total geil gelaufen. Ich habe irgendwie Zeugnis gegeben, Bekehrungsgeschichte erzählt, so nebenbei von Jesus Freaks erzählt und von Jesus erzählt und von Jesus vorgeschwärmt und so. Und die waren alle, ich glaube, Gott war total da und die waren alle sehr, sehr berührt. Und wir haben dann am Ende auch volksbibelmäßig das alles ausprobiert. Die hatten unseren Internetraum und so. Und die haben alle gesagt, sie wollen das jetzt probieren in ihrer Klasse mit der Volksbibel zu arbeiten. Das war schon mal richtig cool. Und dann kam ich irgendwie nach Hause und krieg irgendwie einen Brief von einem Schulbuchverlag. Und zwar ein ziemlich fetter, der heißt irgendwie Westermann. Sagt euch das was? Und Westermann bringt ein neues Religionsbuch raus, Religionsbuch 3. Und da sind 2 Seiten über die Volksbibel drin. Ist das nicht geil? Oh, danke ja, Jesus. Halleluja. Wow, das ist echt so fett. Also, ich finde das super geil. Und das erzähle ich jetzt auch noch. Dann habe ich irgendwie gestern eine E-Mail bekommen von einem Typen, der hat seine Diplomarbeit über die Volksbibel geschrieben und über andere Bibelübersetzungen und hat eine wissenschaftliche Untersuchung gemacht mit Jugendlichen aus verschiedenen Schichten, hat den Bibeltexte vorgelegt und hat versucht wissenschaftlich rauszufinden, ob die Volksbibel ihren Anspruch wirklich gerecht wird und ob die für die Zielgruppe, wie man ja so schön sagt, auch von der Zielgruppe angenommen wird. Und Halleluja, sie wird es. Er hatte da irgendwie so einen Gymnasiasten und einen Hauptschüler und irgendwie einen Punker, so ein Punker-Kid irgendwie. Und die machen da so qualitative Interviews, so heißt diese Wissenschaftsmethode. Und auf jeden Fall hat die Wissenschaftsmethode eindeutig bewiesen, dass die Volksbibel leicht verständlich ist und für Leute, die nicht christlich aufgewachsen sind und so weiter und so fort, eine coole Bibel ist. Danke, Jesus. Ja, und alle Ehre gehört ihm. So, also, ich bete jetzt erstmal kurz für die Predigt und dann lege ich einfach los. Hallo Jesus, wir haben vorhin schon geredet und ich möchte dir hier einfach jetzt auch nochmal direkt vor der Predigt irgendwie sagen, Jesus, dass ich hier nicht stehen will und irgendwelche Weisheiten vom Stapel lasse, dass kann hier keiner gebrauchen, Jesus. Wir brauchen, dass du redest. Jesus, ich brauche, dass du redest. Und ich bitte dich, dass du diese Worte nimmst und dass du deine Worte daraus machst, dass du uns Dinge erklärst, die wir vorher nicht kapiert haben, dass du Worte des Lebens daraus machst, die uns Richtung geben, die uns zeigen, wo es längst geht. Ich gebe dir die ganze Vorbereitung, Jesus, die ganzen Ideen, Bilder, Formulierungen, bla bla. Mach damit, was du möchtest, Jesus. Es geht alleine um dich. Amen. Ich habe heute mal zur Abwechslung 3 Bibelstellen, weil das Thema, wie ich glaube, ein super wichtiges Thema ist. Es ist im Grunde eine Fortsetzung von dieser Basic-Serie, obwohl ich die eigentlich abschließen wollte. Aber ich glaube, es ist ein sehr elementares Thema, was jedem Christen schon mal vorgekommen ist, aber worüber nach meiner Erfahrung eigentlich ziemlich wenig gepredigt wird. Und zwar ist mein erster Text aus dem Matthäus-Evangelium, 4. Kapitel, 1-11. Die Versuchung Jesu. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Geist bist, so stürze dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einem Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm: Weiche, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Eine Stelle relativ am Anfang aus dem Evangelium, aus dem Neuen Testament. Jetzt kommt eine Stelle, die weiter hinten ist, im Epheserbrief, im 6. Kapitel, ab Vers 10. Da schreibt Onkel Paulus: Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, auch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, in dem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Und meine dritte Bibelstelle ist relativ am Ende, ist im 1. Petrus, 5. Kapitel, vielen Dank, 2 Verse, 8 und 9. Da schreibt Petrus: Seid nüchtern und wacht,
Denn eurer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. Amen. Anatoli Karpow, einer der, soweit ich weiß, erfolgreichsten Schachspieler der Welt, war jahrelang Weltmeister, hat 1000 Titel gewonnen, 1000 Millionen Turniersiege, wurde mal interviewt und gefragt, sagen Sie, woran liegt eigentlich Ihr Geheimnis? Was machen Sie? Wie kriegen Sie das hin, dass Sie diese ganzen wichtigen Turniere gewinnen und so lange Weltmeister waren? Und seine Antwort war ziemlich simpel. Er hat gesagt, mein Geheimnis ist, dass ich den Gegner studiere. Und wenn du gewinnen willst, so hat er gesagt, dann musst du den Gegner kennen. Dann musst du die Taktik des Gegners kennen. Du musst wissen, wie er drauf ist. Du musst wissen, wie er zieht. Du musst den Gegner kennen. Nun ist es klar, dass das Leben kein Spiel ist, auch kein Schachspiel ist. Und das Christsein auch kein Schachspiel ist. Trotzdem gibt es viele Parallelen. Ja, es gibt Bibelstellen, wo das Christsein verglichen wird mit einem Lauf, wie einem Hebräerbrief, dass wir einen Lauf haben, einen Wettlauf haben, den wir vollenden sollen. Es ist von einem Wettkampf die Rede, den jeder Christ zu kämpfen hat. Und der Pokal, den du erringst, der Pokal ist der Preis der Ewigkeit, ja, mit Jesus abhängen können im Paradies und heil bei ihm zu sein, heil bei ihm zu landen. Ich habe mich mal gefragt, woher kommen eigentlich die Probleme, die man trotzdem hat, obwohl man Christ ist? Ja? Woher kommen die Probleme dieser Welt? Woher kommt es, dass man Dinge nicht gebacken kriegt? Was ist die Ursache dafür? Was ist der Gegner? Was ist eigentlich unser Gegner als Christ? Ich habe darauf drei Antworten gefunden. Alle aus der Bibel. Die erste Antwort ist das Fleisch. Ja, Paulus spricht von Fleisch im Römerbrief und das Fleisch, da gibt es viele Auslegungen zu, das ist unsere Bequemlichkeit, unser alter Mensch und eine Trägheit, was uns von Gott abhält. Der zweite Gegner sind oft andere Menschen. Ja, andere Menschen, die uns Knüppel in den Weg schmeißen, die uns verletzen, die uns von Gott wegbringen wollen, die uns kaputt machen wollen, die es nicht gut mit uns meinen. Andere Menschen. Und drittens ist das der Satan. Der Teufel. Mr. S. habe ich ihn früher immer genannt. Und heute soll es um diesen dritten Feind gehen. Um Mr. S., um Satan. Und ich habe mich echt gefragt bei der Vorbereitung, warum wird da eigentlich so wenig drüber gepredigt? Ja, die Bibel ist voll davon. Die Bibel ist voll davon. Ich kann von Anfang bis am Ende immer wieder Stories lesen, wo Mr. S. auf die Bildfläche tritt und Leute versucht, Leute fertig macht, Leute kaputt macht, uns lügt und Menschen ihm nachfolgen und nicht Gott nachfolgen. Ich kenne Freunde von mir, Christen, die sich bekehrt haben mit mir zusammen. Ja, und die irgendwann im Spiel, um an diesem Bild zu bleiben, irgendwie ja mit Blutgrätsche im Strafraum ausgeschieden sind, verletzt und jetzt gar nicht mehr mitspielen, die gar nicht mehr im Team sind. Die sagen, ich bin kein Christ mehr, ich glaube nicht mehr an Jesus. Kennt ihr so eine Leute? Ja, ich kenne einen Typen, der hat echt gebrannt für Jesus. Mit dem habe ich eine Zeit lang mich jeden Tag getroffen. Wir haben eine Stunde zusammen gebetet. Und dann war plötzlich irgendwie, gab es Eheprobleme. Dann ist seine Frau irgendwie abgehauen mit Kindern oder so. Und das hat er irgendwie nicht verknust. Und neulich habe ich ihn getroffen und er hat gesagt, ich glaube nicht mehr an Gott. Ich glaube nicht, dass es irgendwas Übernatürliches gibt. Das haben wir uns damals alles nur eingeredet. Und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, ey. Was ist da passiert? Wo ist der verletzt worden? Was ist da abgegangen bei dem? Oder jemand anders, der ja, jahrelang eine Suchtarbeit geleitet hat in der Gemeinde, in der ich war, und der ein Ex-Junkie irgendwie war. Und plötzlich, der hat Zeugnis gegeben, ja, von denen gibt es Zeugnisse in Zeitschriften, wo er irgendwie von seiner Bekehrungsgeschichte erzählt hat und dass er jetzt clean ist und mit Jesus lebt, und er war irgendwie HIV-positiv und so. Und plötzlich höre ich irgendwie, ja, der nimmt wieder Drogen. Der ist wieder rückfällig. Und der ist jetzt tot. Der ist jetzt tot und ich weiß nicht, ob er jetzt bei Jesus ist. Ja, oder ein anderer Typ, der mal irgendwie echt was gerissen hat, in der Gemeinde echt aktiv war, Sachen gemacht hat. Und dann ist er irgendwie verletzt worden von anderen Christen. Ist irgendwie ungerecht behandelt worden, man hat ihm seinen Job abgenommen. Und plötzlich ging er nicht mehr in die Gemeinde, plötzlich ward er nicht mehr gesehen. Und heute sagt er, er ist kein Christ mehr und er will von den Christen nichts mehr wissen. Und dieser Jesus kann ihn mal am Arsch lecken. Ja, ich glaube, dass es einen echten Feind gibt. Und ich glaube, dass wir mit diesem Feind zu rechnen haben, dass wir uns auf diesen Feind einstellen müssen. Ja, diese Bibelstelle, der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und er versucht zu verschlingen, wen er verschlingen kann. Habe ich schon so Auslieger gehört, die haben gesagt, ja, Löwen, die brüllen ja nur, wenn sie Angst haben. Ja, kann sein, dass Satan Angst hat. Ich glaube, dass er Angst hat. Ich glaube, dass er vor mir Angst hat, wenn ich in der Vollmacht von Jesus da ankomme. Aber trotz alledem ist er immer noch ein Löwe. Und wenn in der Bibel steht, wir sollen darauf aufpassen, dass er uns nicht verschlingt, dann ist das eine echte Bedrohung. Ich habe festgestellt, dass Christen mit dieser Tatsache, dass es Satan gibt, dass es den Teufel gibt, dass Menschen allgemein mit der Tatsache, dass es den Teufel gibt, dass es Satan gibt, unterschiedlich umgehen. Das eine, was ich festgestellt habe, ist bei vielen Christen, dass nachdem das irgendwann mal geschnackelt hat, es gibt Satan, irgendwie, sie haben sich bekehrt, am Anfang lief alles super geil, plötzlich waren Anfechtungen da, Albträume. Und dann war plötzlich totale Angst irgendwie da, ja. Dann, ich hatte auch mal so eine Phase, da bin ich echt in keinen Raum gegangen, ohne nicht vorher erstmal zu gebieten und die Türpfosten oder das Blut Jesu und dann habe ich mal irgendwie so einen Artikel gelesen, dass angeblich die Freimaurer, dass denen alle Lebensmittelkonzerne gehören, also Aldi und Lidl. Oh Scheiße, jetzt kann ich mir mal Aldi und Lidl einkaufen, nachher sind da irgendwelche Dämonen in der Gurke. Und und ich habe echt Angst gehabt. Und ich kenne wirklich viele Christen, die sich vielleicht auch deswegen nicht mit diesem Thema beschäftigen, weil die Angst haben vor Satan, weil die mit diesem Thema nicht umgehen können. Und die dritte Möglichkeit, die ich erlebt habe bei Leuten, ist, dass sie sich irgendwie dafür interessieren. Dass es irgendwie einen Reiz ausübt, dieses Dunkle, diese dunkle Seite der Macht, dieser Satan, diese Macht, die er anbietet, ja. Und als Christen lesen die dann diese ganzen okkulten Bücher und als Nichtchristen lassen sie sich darauf ein, ja. Und selbst bei uns im Jugendzentrum habe ich neulich so ein komisches Ouija-Brett gefunden, womit man mit irgendwelchen Geistern reden kann. Ja, das übt irgendwie einen Reiz aus. Das irgendwie ist das interessant. Irgendwie denkt man, was ist da irgendwie? Ich möchte euch als erstes sagen, und ich glaube, das ist wichtig, dass man das einfach mal feststellt, den Teufel, den gibt es wirklich. Den gibt es wirklich, Leute. Und der Teufel ist eine echte Bedrohung. Der Teufel ist nicht irgendwie eine Witzfigur, die man beim Karneval sieht, mit zwei kleinen Hörnern auf. Oder der hat auch nicht den Schnaps gemacht, wie Udo Jürgens, vielleicht hat er ihn gemacht, keine Ahnung. Obwohl der Teufel kann eigentlich nichts schaffen und nichts kreieren. Aber den Teufel, den gibt es wirklich. Und er ist eine reale Bedrohung für jeden von uns. Und ich kenne Christen, die wirklich von Mr. S. mit Blutgrätsche in der 82. Minute vom Platz gestellt wurden und nicht mehr mitspielen, nicht mehr in der Mannschaft sind. Ich meine, ich bin nicht Gott, ich weiß nicht, was in der Ewigkeit passiert. Ich weiß nicht, ob die vor dem jüngsten Gericht Gott den vergibt und die durchlässt. Gott ist der Richter, ich bin der Richter zum Glück nicht. Halleluja, danke Jesus. Aber trotz alledem, im Moment macht es den Anschein, dass wir nicht die Ewigkeit zusammen verbringen werden. Und Leute, das zeckt mich an. Das finde ich scheiße. Das will ich nicht. Ich möchte, dass die Leute, die sich mit mir bekehrt haben, mit mir zusammen im Himmel sind und da ewig Party feiern und im Paradies abhängen. Jawohl. Amen. Ich persönlich habe erst mit Mr. S., mit Satan, Erfahrung gemacht als Christ.
Ja, und ist ja auch ganz klar, wenn man nicht mit Jesus lebt, ist man ja relativ uninteressant für Mr. S, weil dann ist man ja sowieso schon in seinem Reich, dann hat er einen ja auch. Aber irgendwann habe ich mich dann bekehrt und dann ging es irgendwie ab und Jesus und nur noch gebetet und so. Und das ging so bei mir so ein halbes Jahr, ein Jahr ungefähr. Und plötzlich war eine Anfechtung. Plötzlich kamen irgendwelche Leute auf mich an und haben mir irgendwie wieder Drogen angeboten. Oder ich habe nachts plötzlich Albträume gehabt. Die Anfechtung, Mr. S war plötzlich am Start. Wie kommt Satan bei uns an? Wie versucht er uns abzubringen von Gott? Wie versucht er uns vom Weg mit Jesus abzubringen? Ich glaube, dass es viele Versuchungen gibt. Aber hier an diesem Gleichnis, an dieser Story, es ist ja kein Gleichnis. Also es gibt zwar Theologen, die behaupten, das wäre nie so passiert. Aber ich glaube, das ist so passiert, diese Geschichte, wo Jesus in der Wüste war. Und da kommt Satan an mit drei verschiedenen Versuchungen. Ja, mit drei verschiedenen Versuchungen. Ich will euch die nochmal eben vorlesen. Also Jesus in der Wüste, ja, hat Hunger, ja, ist in der Trockenheit. Und gerade in der Wüste kommt Satan auch. Gerade wenn wir plötzlich das Gefühl haben, Mann, wo ist Gott? Irgendwie, wo man nur noch sich trocken anfühlt und man das Gefühl hat, wo ist Gott jetzt gerade? Gerade da kommt Mr. S. Und seine erste Versuchung ist, dass er sagt, er sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Jesus aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Satan kommt an mit Brotlösungen. Ja? Du bist in der Wüste, du fühlst dich trocken, du hast das Gefühl, oh Mann, wo ist Gott irgendwie? Und dann kommt Satan plötzlich an und bietet dir an, aus Steinen Brot zu machen. Und Brotlösungen, das sind für mich so die Sachen, die einem früher geholfen haben, als man noch kein Christ war. Ja, bei mir kam Satan an und sagte, ey Martin, komm, kannst dich doch mal wieder besaufen, irgendwie auf einer Party, irgendwie, obwohl ich wusste, ich bin irgendwie Suchttyp, drogenanfällig, suchtanfällig. Oh Martin, kannst du doch mal wieder was Gutes tun, kannst doch mal wieder irgendwie ein bisschen abgehen, irgendwie mal, kannst du mal wieder Drogen nehmen, ist doch nicht so schlimm. Ja, Brotlösung. Und die Brote, die Satan dir anbietet und besonders in der Wüste anbietet, die riechen oft total lecker und denkst, oh ja, stimmt, das läuft mir Wasser im Munde zusammen. Aber wenn du sie isst, wenn du sie runterschluckst, dann ist es wie Steine, dann sind es wie Steine in deinem Magen und es zieht dich runter und du hast Magenschmerzen davon und es fühlt sich total übel und total ätzend an. Und die Sachen, die Jesus uns anbietet, bei denen ist es sehr oft umgekehrt, nicht immer so. Aber oft ist es so, dass die Sachen, die Jesus dir anbietet, da denkst du zuerst nicht gerade so, ja, lecker irgendwie, ja, morgens mal eine Stunde früher aufstehen und beten, ja, da habe ich Bock drauf, Jesus, das schmeckt lecker. Aber wenn du es gemacht hast, ja, dann fühlt es sich warm an, dann fühlt es sich gut an im Magen, dann wird es Zucker in deinem Mund. Brotlösung. Die zweite Versuchung, die Mr. S. hier ankommt, das ist die Geschichte, wo er zu Jesus sagt, er stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Ich finde es erstmal interessant, dass Mr. S. hier super fromm ankommt, ja, mit Bibelstellen. Ist euch das schon mal passiert? Mr. S. mit Bibelstellen kommt er an und sagt, oh, Jesus, kann sich da ruhig runterstürzen, dir wird nichts passieren, kein Problem. Gott ist ja da und der liebt dich und der passt auf dich auf, der wird schon darauf aufpassen, dass du da nicht wieder abrutscht in deine alten Suchtdinger. Der wird da schon darauf aufpassen, dass dir nichts passiert. Ist doch eigentlich okay. Ja, ich weiß nicht, wo deine Zinne ist, deine Zinne des Tempels. Ob das vielleicht irgendeine Kneipe ist, in die du früher gegangen bist und wo du gerne mal abgestürzt bist. Oder ob das die Porno-Ecke in der Videothek ist. Ja? Oder ob das deine Freundin ist, mit der du dich früher mal zum Ablästern getroffen hast. Ich habe keine Ahnung, wo deine Zinne ist.
Aber eins kann ich dir versprechen. Mr. S. wird ankommen und er wird dich dahin führen. Und deine Antwort auf seine Versuchung wird darüber entscheiden, wie dein Leben weiter verläuft. Und Jesus kommt auch mit einer Bibelstelle. Aber das ganze Wort, das ist entscheidend. Wir müssen die ganze Bibel wissen, wir müssen die Inhalte drauf haben. Einzelne Bibelstellen aus dem Zusammenhang gerissen, können dich total in die Irre leiten. Und es gibt viele Christen, die wirklich mit ein paar Bibelstellen zurzeit total auf Abwägen sind und ganz komische Theorien, ganz komische Gedanken haben. Das hat es immer wieder gegeben. Das ganze Neue Testament, die ganze Bibel, die müssen wir drauf haben, die müssen wir lesen, die müssen wir parat haben, wenn Mr. S. ankommt, um auf diese Versuchung zu reagieren. Was ist die dritte Versuchung, mit der Mr. S. hier ankommt? Finde ich auch hochinteressant. Er sagt, wiederum nimmt ihn der Teufel auf einen hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Ist das nicht interessant? Satan will angebetet werden. Das ist sein Ziel. Er sehnt sich danach, dass die Menschen ihn anbeten. Er möchte, dass die Leute ihm applaudieren und ihm sagen, wow, Satan, wir lieben dich, du bist der Tollste. Und er bietet einen Tausch an. Er sagt, Jesus, ich gebe dir Macht und dafür betest du mich an. Macht gegen Anbetung, das ist der Deal, den Jesus hier vorgeschlagen wird. Und Leute, ich glaube nicht, dass Jesus das mit einem Wink abgetan hat. Was hätte das denn bedeutet? Es hätte bedeutet, dass Jesus bis zum Ende seines Lebens dafür sorgen können, dass es auf der Welt keinen Hunger mehr gibt, dass es keine Krankheit mehr gibt, auf der ganzen Welt kein Leid mehr gibt. Satan hätte ihm alle Macht der Welt gegeben, solange er lebt. Ja? Und Jesus hätte sich das Paradies auf Erden machen können. Ja? Schöne Tempel bauen und alles zur Ehre Gottes, alles ganz toll, ganz toll. Aber es war eine Versuchung. Macht. Eine Versuchung, mit der Satan ankommt. Ja, tausche Macht gegen Anbetung. Ich merke manchmal, dass im Grunde alles danach strebt, von mir angebetet zu werden. Alles möchte meinen Applaus, alles möchte, dass ich es toll finde. Und das ist Anbetung letztendlich, dass man Sachen toll findet, dass man Sachen applaudiert. Ja, die Bands, habe ich schon mal in der Predigt gesagt, die Bands wollen, dass man sie anbetet, dass man ihn applaudiert, dass man sie toll findet. Ja, die Politiker wollen das. Meine Freunde wollen das. Die Lehrer wollen das. Die Professor wollen das. Jeder will letztendlich irgendwie angebetet werden. Aber alles das, was Geschöpf ist, ja, alles das, was Gott gemacht hat, wenn wir das anbeten, dann beten wir letztendlich Satan an. Wenn du dein Auto anbetest, wenn du dein Auto dir wichtiger ist als Jesus, dann betest du dein Auto an. Dann betest du damit Satan an. Wenn Musik dir wichtiger ist als Gott, wenn du dich ehrlich prüfst und merkst, Mann, das ist echt eine Versuchung für mich, dass ich merke, dass meine Anlage und meine Musik und meine Scheiben oder meine Band oder meine Gitarre, dass ich mir da irgendwie die Kraft hier hole, wenn es mir beschissen geht. Und wenn du eigentlich irgendwie doch die Musik so ein bisschen anbetest, dann sage ich dir, hey, das ist eine Versuchung, da steht Mr. S. dahinter. Gott will angebetet werden. Jesus will angebetet werden. Und er ist auch der Einzige, der sich wirklich lohnt, anzubeten. Ja? Jesus ist der Einzige, den man wirklich frei und ohne Ängste und ohne irgendwelches Nachdenken anbeten kann. Weil er der Einzige ist, der es würdig angebetet zu werden. Ich wollte euch einfach mal ein bisschen was zu Satan erzählen. Und ich könnte jetzt noch in einem zweiten Teil, aber das würde, glaube ich, zu lange dauern, den Epheserbrief und diese Waffenrüstung Gottes euch auslegen. Aber ich glaube, da gibt es eine sehr coole Predigt vom Storch zu. Die könnt ihr euch im Internet anhören. Ich wollte euch keine Angst machen, aber ich wollte euch doch warnen. Ja, Satan, den gibt's wirklich. Den gibt's wirklich. Der hat verloren. Der ist der Loser von Anfang an und der weiß, er ist der Loser. Er weiß, er ist der Loser und er versucht hier irgendwie noch rumzuzappeln und noch ein paar Seelen irgendwie mitzureißen. Er ist der Loser. Und trotz alledem warnt die Bibel uns vor ihm. Sie warnt uns und sie sagt, passt auf, er geht umher wie ein brüllender Löwe und er versucht zu verschlingen, wen er verschlingen kann. Und ich würde mich freuen,
wenn diese Predigt dazu helfen könnte, dass hier nur einer vielleicht zugehört hat und jetzt wachsam ist und ihm das nicht passiert. Und wir hier zusammen die Ewigkeit verbringen mit Jesus und alle zusammen hier als Jesus Freaks Remscheid und alle Gäste obendrauf mal in einer Ecke im Himmel abhängen werden und uns freuen an Jesus und freuen an der Ewigkeit und da lecker spachteln. Da gibt's ja wahrscheinlich auch Musik und das wird richtig cool. Ich möchte auf jeden Fall alle von euch dabei haben. Alles klar, das wollte ich nur sagen. Amen. So, wir haben im Vorgebet ein bisschen drüber gesprochen, dass es vielleicht ja auch cool ist, wenn jemand merkt, ja, irgendwie